Ich lese zwei Textstellen, die Rainer ausgesucht hat für die Bibelstunde. Die erste steht in Johannes 1, Vers 1 und 2 und die zweite Textstelle wird Offenbarung 19, Vers 13 sein. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und nun die zweite Textstelle, Offenbarung 19, Vers 13. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Wir beten. Ja, Herr Jesus, du das lebendige Wort. Von Anfang an bist du da gewesen und wirst es auch bis ganz zum Schluss sein. Wir danken dir für dieses Vorrecht, jetzt hier zu sein. Danken dir, dass wir hier mit dir feiern dürfen, dass du uns gerettet hast, dass du uns herausgerufen hast, dass du mit diesem lebendigen Wort in uns gezeugt hast, einen neuen Menschen, der jeden Morgen neu, immer wieder neu gemacht wird von dir und deinem wunderbaren Wort. Wir preisen dich und ehren dich und bitten dich um deinen Segen für uns alle hier, für alle die, die jetzt mithören oder sehen und bitten dich auch um Vollmacht, Kraft und Freude für Rainer Wörth, dass er uns dein Wort so auslegt, wie du es gern möchtest. Amen.
Im 19. Jahrhundert ist ein Handelsschiff vor der spanischen Küste gekentert und alle Matrosen, die ganze Besatzung ist umgekommen. Und das, was das Schiff an Bord hatte, das wurde zum Teil an Land gespült, unter anderem auch jede Menge Kleider. Und die wurden von einer Papierfabrik aufgekauft. Und in einem dieser Kleider hat man ein neues Testament gefunden. Und auf dem ersten Blatt, das war ein deutsches Handelsschiff, heißt es Markus Rottmann, 1864. Das erste Mal gelesen um der Bitte meiner Schwester Lotte willen. Das zweite Mal gelesen aus Angst um meiner Seele willen. Das dritte und all die anderen Male aus Liebe zum Heiland Jesus Christus gelesen. Und da sehen wir, das Wort Gottes hat doch was ganz Besonderes. Ich selber bin auch durch das Lesen der Bibel zum Glauben gekommen. Ich habe es schon manches Mal erzählt, wollte eigentlich meine Bibel wegwerfen als überzeugter Atheist. Da hat mein Vater, der mit dem Glauben 0,0 am Hut hat, und meine Schwester, die auch nicht viel mehr, gesagt, das kann man doch nicht machen. Die Bibel war schon im Mülleimer, haben sie gesagt, eine Bibel wirft man nicht weg. Und die Bibel habe ich dann wieder rausgeholt, die ich mit 16 als überzeugter Atheist in Mülleimer geworfen habe. Und die habe ich dann drei Jahre später rausgeholt, weil ich eigentlich einen aus meiner Sicht frommen Schwätzer noch besser widerlegen wollte. Ja? Und ich habe angefangen zu lesen und ich kann Ihnen das nicht erklären. Ich habe als Atheist angefangen zu lesen, 20, 25 Minuten, fall auf meine Knie, die Tränen laufen mir runter und ich sage, Gott, vergib mir. Und von da an habe ich die Bibel verschlungen. Dann kamen natürlich Fragen, wie ist das jetzt und muss man was tun, muss man nichts tun, wer ist Jesus? Aber das hat dann Gott so Step by Step geklärt. Also das Wort Gottes hat Kraft. Die mich genauer kennen, werden ein bisschen schmunzeln, wenn ich sage, es war ein Text aus der Offenbarung. Vielleicht hat das irgendwie schon was, eine besondere Beziehung zu mir ausgelöst. Nun, die Bibel sagt selber von sich, dass sie göttlichen Ursprungs ist. Es heißt, und diese Stelle kennen Sie sicherlich, eine Kardinalstelle des Apostels Paulus, die er insbesondere in den letzten Briefen niederschreibt, weil die eindringenden gnostischen Irrlehren und überhaupt der Widersacher das Wort Gottes versucht hat, auch in den Gemeinden in Frage zu stellen. Das ist sein Lieblingsgeschäft. So fängt es ja auf dem ersten Blatt der Bibel schon an, sollte Gott wirklich gesagt haben und dass das Wort in Frage gestellt wird. Und geleitet vom Geist Gottes, sagt dann Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 16, seinem geistlichen Testament, alle Schrift ist eingegeben, Theopneustos, das können Sie schon so verstehen, Pneuma ist der Geist, ist der Wind, ist der Hauch, und Theos, da steckt das Wort Gott drin. Also man könnte übersetzen, Gott gegeben, Gott gegeistet, von Gott gehaucht. Die lateinische Vulgata aus dem 4. Jahrhundert hat, und daher kommt dann unser Wort auch, inspiriert, Omnis Scriptura, also alle Schrift, Divinitus Inspirata, ist göttlich gehaucht, inspiriert. Habe mich intensiv dann auch mal mit der Hermeneutik von Gerhard Mayer beschäftigt, und da spielt natürlich das Inspirationsverständnis eine besondere Rolle. Also wenn Sie mein Ergebnis hören wollen, unser Wort ist 100% vertrauenswürdig. Es ist nicht so, wie manche Leute sagen, das können nur noch die Ahnungslosen glauben, und die Leute, die sich mit Grundtextvarianten und Überlieferungsgeschichte und Textkritik beschäftigt haben, die müssen zwangsnotwendigerweise dazu kommen, dass sie einzelne Passagen zumindest sehr kritisch sehen oder auch einen menschlichen Gehalt da sehr stark betonen. Nein, Paulus sagt, alle Schrift, und da spricht er natürlich auch vom Alten Testament, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes zubereitet sei, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Das ist die Grundausrüstung Gottes. Ein Christ ohne Bibel, ein Christ ohne Wort Gottes kann gar kein Christ sein. Also, mag vielleicht auch eine Ausnahme geben, wenn ein Mensch irgendwo ganz einsam ist, dass der Herr ihm auch so erscheint. Aber im Normalfall, das ist das Wasser für den Fisch, so ist die Bibel für den Christen. Denn hier haben wir die göttliche Offenbarung. Es ist interessant, dass die Bibel immer noch das am weitesten verbreitete und übersetzte Buch der Welt ist. Ein echter Bestseller. Kein Buch wurde so oft und wird so oft gelesen, verkauft und übersetzt wie die Bibel. Da gibt's ja Sprachen und Untergruppen, bin da kein linguistischer Experte, aber ich habe gefunden, sie wurde in 648 Sprachen übersetzt. Es fehlen auch nur ganz wenige noch. Dann könnte das erfüllt sein, was Jesus auch als Endzeitkennzeichen sagt, dass das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt wird. Man muss sich ja fragen, wie ist das gemeint? Viele sagen auch dadurch, dass jede Gruppe, jede Kultur, jeder Sprachkreis zumindest Teile der Bibel zu Teilen der Bibel in seiner Sprache Zugang hat. Und das stehen wir in den nächsten Jahren unmittelbar bevor. Also 648 Sprachen, und immer noch werden jedes Jahr 20 Millionen Bibeln hergestellt. Menschen sterben für die Bibel. Im Judentum gilt es mit als das Größte. Und man hat das auch erlebt, wenn Synagogen brannten, dass dann also fromme Männer, der Rabbi oder auch andere, die Synagoge unter Lebensgefahr hineingelaufen sind, um ja noch die Tora-Rolle oder die Rollen zu retten. Und gibt da also Fälle, dass er dann durch den Rauch erstickt ist. Meistens erstickt man ja bei Feuer, bevor man verbrennt. Und die Tora-Rolle lag unversehrt. Also das ist mit das Höchste. Also Tora, Schrift, Wort Gottes. Die Bibel, der Tanach oder Teile der Bibel werden auch im Judentum, im orthodoxen Judentum nicht verbrannt oder weggeworfen, sondern beerdigt. Also aus Respekt, dass Gott diesen Weg gewählt hat. Bitte nicht das Papier und die Tinte macht's. Aber es ist ein Geheimnis, und wir werden das hier nicht völlig erfassen. Es ist so ähnlich wie Gott in den Windeln, Gott in Menschengestalt. Da kann man auch sagen, und das haben viele Gruppierungen gesagt, das kann doch nicht sein. Das geht nicht. Gott soll in der Fülle in einem Baby wohnen, in einem Menschen, in einem Bauhandwerker. Circa 20 Millionen Bibel, Menschen sind für die Bibel gestorben, die Bibeln werden unter Lebensgefahr geschmuggelt, und wir haben ja heute eine einzigartige Möglichkeit übers Internet. Es ist ja ganz schwer zu kontrollieren. Es gibt also auch in islamischen Ländern Fernsehkanäle, YouTube-Kanäle oder andere Möglichkeiten übers Netz. Das sagte ein Bruder, der auch in Saudi-Arabien jahrelang gearbeitet hat. Er sagte, ja, natürlich darfst du keine Bibel mitbringen, aber wie wollen Sie dein Smartphone kontrollieren? Ja, also was da alles drauf ist. Und ich habe in meinem Smartphone eine ganze Bibliothek, da sind über 1000 Kommentare und Bücher und Griechisch, Hebräisch. Das heißt, also mich können Sie wegsperren, Hauptsache Sie lassen mir mein Ding hier. Ne? Ich habe einmal alles dabei, also es ist verrückt. Es ist natürlich auch eine Gefahr, das weiß ich schon. Und ich freue mich, dass Hannes Dobler, der da wirklich Experte ist, auch da sich sehr gut informiert hat und auch Vorträge halten wird über, fast hätte ich gesagt, digitale Demenz, aber über die Gefahr auch dieser Dinge, das ist klar. Aber der Vorteil ist eben auch, dass das Wort Gottes auf eine ganz andere Weise und eben kaum noch kontrollierbar verbreitet werden kann und in Länder und in Regionen kommt, wo man vielleicht mit einer normalen Bibel und Bibeltexten nicht kommt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, die Bibel wird nicht nur in den Slums in Südafrika, sondern auch in der Klemmerwelt Hollywoods gelesen. Ich freue mich immer, wenn ich Denzel Washington sehe, denn der hat bekannt, er hat, egal wo er dreht, egal wo er auf der Welt ist, dieser bekannte schwarze Schauspieler Denzel Washington, er hat immer seine Bibel dabei und liest in der Bibel. Wunderbar. Jetzt schauen wir uns mal diese Einheit zwischen Jesus Christus und seinem Wort an. Und es ist immer so, wenn man die Göttlichkeit und bestimmte göttliche Offenbarung zu sehr zerzieren will, verschwinden sie, sie sind nicht völlig greifbar. So ein bisschen wie in der Quantenphysik. Also im Kleinsten. Wir können das genauso wie wahrer Gott, wahrer Mensch, die Zwei-Naturen-Lehre, wir können das nur sehr umschreibend sagen. Wir können dieses Geheimnis nicht völlig fassen. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Ich bete gern, dass du in deinem Wort durch deinen Geist in unserer Mitte bist. Es muss ja beides zusammenkommen, ja? Wort und Geist. Aber Jesus sagt auch, und das gilt sicherlich nicht nur für seine mündliche Rede, meine Worte sind Geist und Leben. Das ist etwas Besonderes. Es ist Träger von göttlicher Information, Träger von göttlicher Offenbarung, Träger von göttlichem Leben. Wir haben jetzt nicht den Eingang des Schöpfungsberichtes gelesen. Da heißt es ja, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und der Johannesprolog, den uns Hans in den ersten 2, 3 Versen vorgelesen hat, der spricht ja auch vom Anfang. En arche en ho logos, also im Anfang war das Wort. Nun ist Logos ein interessanter Begriff. Der Logos spielt in der griechischen Philosophie eine besondere Rolle. Er war sozusagen in einer Welt, die immer im Chaos versinken würde, war der Logos bei Plato und bei anderen in der Vorstellung die göttliche Energie, Kraft, die hinter allem stand, damit es doch in der Ordnung bleibt. Also nicht der personale Gott und Vater Jesu Christi, aber der Logos, das war ein bekannter Begriff. Okay? Und dann gab es im Judentum eine sogenannte Memra-Tradition. Und dann hört es schon mit den Fremdwörtern auf. Ne? Memra, das ist das aramäische Wort für Weisheit. Und Memra ist, ist nicht Weisheit, Chokma ist die Weisheit. Memra ist das Wort, aber in Aramäisch. Und jetzt wissen Sie ja, dass im Judentum wurde und wird sehr streng das Gebot beachtet, dass man den Namen Gottes nicht zu eitlem, zu wahnhaftem ausspricht. Also deswegen ging auch die Aussprache des Tetragrammatons JHWH verloren. Hat auch einen heilsgeschichtlichen Sinn mit dem Untergang des Tempels und der Beiseitesetzung Israels. Kennen Sie Gott nicht mehr, das Angesicht? Also erst wenn Sie Jesus wieder, dann können Sie wieder den Namen über alle Namen anrufen. Aber das nur am Rande. Und weil Sie den Namen immer vermeiden wollen, gibt es den Gebrauch des Passivum, damit man Gott umschreiben kann. Also dann heißt dann oft in der Offenbarung, da geschah oder ihm wurde es gegeben. Aber ist allen klar, von wem wurde es gegeben? Von Gott. Aber man formuliert so, um Gott nicht zu erwähnen. Und deswegen hat man auch in der Bibel, im Alten Testament, eine ganze Reihe von Synonymen. Man sagt nicht Gott, sondern zum Beispiel die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel. Hä? Was meint er mit Himmel? Das Shamayim, da war Gott. Ja, das war Gott. Und so gibt es auch andere Bezeichnungen, eine ganze Reihe, die man immer wieder verwendet. Heute sehr gängig Hashem, der Name. Und da war eben Memra, das aramäische Wort, nicht hebräische, aramäische Wort für Wort, auch so ein Synonym für Gott. Also wenn man dann in Taugumim, das sind aramäische Übertragungen der hebräischen Bibel, wenn man da im Schöpfungsbericht oder an anderen Stellen gelesen hat, dann stand da nicht und Gott schuf, sondern und Memra sprach und Memra machte. Verstehen Sie? Das war Gott. Und das ist jetzt interessant, darauf will ich hinaus. Diese Memra-Tradition war im Judentum natürlich bekannt. Das Wort Memra, das war nicht irgendwas. Das war Gott selber. Gott handelt, wirkt und wird Wort genannt, in dem Fall halt mit dem aramäischen Begriff. Und von der griechischen Philosophie und aus der heidnischen Götterwelt kam der Begriff des Logos. Und jetzt verbindet Johannes in der Weisheit Gottes diese beiden Begriffe und sagt, das Memra, der Logos, das ist Jesus. Er steht hinter allem, von ihm kommt alles. Er ist am Anfang, er ist am Ende, er war vorher und er wird immer sein. Er ist das Prinzip, aber er ist Person. Und er ist Gott. Allein schon diese Bezeichnung bringt seine Göttlichkeit zum Ausdruck. Das Wort, das ist Gott selber. Im Anfang war das Wort, dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, finden wir im Alten Testament nicht unbedingt so. Im Anfang schuf Gott die Himmel und Erde. Gut, Elohim ist ein Mehrzahlbegriff, kann majestätisch gemeint sein, kann aber auch schon die Trinität beinhalten. Aber das Neue Testament sagt ganz klar, der Vater hat den Sohn beauftragt. Er hat alles, Kolosserbrief, durch ihn geschaffen. Aber der eine Gott kann man nicht trennen, ja? Vater, Sohn, Heiliger Geist ist der eine Gott. Altes Testament, im Anfang schuf Gott. Neues Testament sagt, wie war es genau? Der Vater hat einen Generalbevollmächtigten, durch den er geschaffen hat. Also, aber es war, ist Gott selber. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und dann kommt eben das Skandalon. Und das Wort wurde Fleisch. Das ist ja auch verrückt. Stellen Sie mal vor, Sie sind ein frommer Jude, Tora-Observant. Dreimal im Jahr ziehen Sie aus Galiläa nach Jerusalem an den Wallfahrtsfesten. Sie gehen in die Synagoge, Sie lesen die Schriften, Sie beten, Sie eifern. Sie sind ganz ausgerichtet auf den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Und dann steht da ein Mensch, mit Schwielen, wenn sie in Nazareth vielleicht gelebt haben, dieses Nest, 200-300 Einwohner, den sie auch kannten. Und er nimmt für sich in Anspruch, vor euch steht der, der da ist, der ich bin. Und Jesus hat auch gar nicht erwartet, dass sie sagen, ja, da, wenn du sagst, wird schon so sein. Sondern er sagt, prüft mich. Also wenn ihr wirklich an der Schrift prüft und wenn ihr wirklich meine Worte wägt und meine Taten seht, dann werdet ihr erkennen. Der Vorwurf ist also nicht, dass sie nicht einfach Ja gesagt haben, sondern dass es gar nicht, es durfte nicht sein. Aber es ist ja eine ungeheure, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und dann erst recht im Tempelbereich, wir haben überhaupt keine Vorstellung, mit welcher Ehrfurcht und welchem ja heiligen Ernst sich dem Ort genähert wurde, wo Gott gesagt hat, ich lasse meinen Namen wohnen, wo ja heute der Felsendom steht und jetzt demnächst natürlich auch wieder am Ramadan Massen von Muslimen sein werden. Und Sie müssen sich das vorstellen, dann ist da in den umgebenden Gebäuden, Tempelhalle Salomos oder vorne in den Kaufhallen, wo man tauschen konnte und die Tiere erwerben und so weiter, da predigt einer und sagt eigentlich, wenn du genau hinhörst, der, der da drin ist, im Allerheiligsten, wo die Lade ja zu der Zeit nicht mehr war, der bin ich. Das ist schon der Hammer. Entweder verrückt oder stimmt. Gibt nichts dazwischen. Andreas Schäfer hat ja, ich habe die drei Themen vorgelesen, dieses Thema aus Offenbarung 19. Und auch da sehen wir, dass das ordnende, das göttliche Wort, Michael Card hat ein Lied mal geschrieben, The Final Word is Spoken, das letzte Wort ist gesprochen, das ist angelehnt an den Hebräerbrief. Gott hat vielfach und in vielfacher Weise oder unterschiedlicher Weise durch die Propheten geredet, zuletzt aber hat er gesprochen im Sohn. The final word, das letzte Wort, das ist er selber. Er selber ist das Angesicht Gottes. Mit ihm kommt das Reich Gottes. Mit ihm begegnet uns Gott. Und das Wort, ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, aber hat natürlich auch Ordnungskriterien, denn es folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Aber dann heißt es sogar bei Wiederkommen, Sie können es gern mitlesen, Offenbarung 19, Vers 11, ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Das ist der Herr. In Offenbarung 6 ist der Antichrist. Der täuschend Ähnliche, der auch auf dem weißen Pferd kommt. Aber jetzt, das ist der Herr. Und der, der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Er hat Diademe, Königswürde. Und dann in Vers 13, und sein Name ist das Wort Gottes. Der Logos kommt wieder. Also der göttliche Logos war von Anfang an, durch ihn wurde die Schöpfung ins Dasein gerufen und dieser Logos, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs wurde Fleisch, konnte betastet, gehört und gesehen werden und er kommt in Macht und Herrlichkeit wieder, wer weiß wie bald. Die frühen Christen hatten eine große Erwartungshaltung und je länger das ging, desto mehr haben sie sich in dieser Welt eingerichtet. Aber wir sind nah herangekommen an die Zeit, wo er wiederkommen wird. Im Apostolikum, das viel ältere Bekenntnisse zusammenfasst, heißt es im 5. Jahrhundert, im Artikel über den Sohn, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden und von den Toten aufgefahren in den Himmeln. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Es geht ihm entgegen, dem Logos. Nun, warum hat Gott diesen Offenbarungsweg gewählt? Kann ich nicht abschließend beantworten. Man kann Hinweise geben und Vermutungen und Überlegungen anstellen, aber letztlich ist es göttliche Entscheidung. Sie können sich ja mal fragen, warum hat Gott nicht das Bild gewählt? Wir sind ja total verbildet im doppelten Sinn. Und ich bin kein Pädagoge, aber das Bild lässt keinen Raum oder weniger Raum für kreative Denkprozesse und Entfaltung. Also ich habe sehr viel Bücher gelesen und auch schon als Kind, ich habe Bücher verschlungen und ich lebte förmlich in diesen Welten. Da denke ich nur an das Kinderbuch Captain Conny Ahoy. Das sagt Ihnen jetzt nichts, aber das habe ich gern gelesen, so mit 10, 11. Der fuhr da mit dem Segelboot raus. Ich habe mir das alles so vor. Ich wusste genau, wie das Segelboot aussieht. Ich wollte auch so ein Segelboot haben und so. Ich will nur sagen, es ist interessant, Sie können sich selber mal prüfen, und da fangen wir schon mit der kritischen Seite dieser Dinge hier an. Die Bebilderung aller Dinge ist meines Erachtens auch eine Beschränkung, eine Limitierung, verhindert auch eine gewisse Aufnahme, eine gewisse Kreativität und gewisse Denkprozesse. Gott hat das Wort gewählt. Und das haben wir zu akzeptieren, das können wir auch nicht ändern. Und deswegen muss auch das Wort des Herrn die Hauptquelle und das Hauptmittel im Gottesdienst und in der göttlichen Begegnung und Offenbarung sein. Ob uns das passt oder nicht, können sagen, ja, ich möchte es aber gern anders. Ist aber so. Das ist eine Grundentscheidung, die Gott getroffen hat. Das Wort ist Träger von der Information. Schauen Sie, guck mal unsere jungen Männer da an und Frauen, schon verheiratet. Und wenn man jemand sagen will, dass man für sie, ich bleibe mal jetzt als Mann, etwas Besonderes empfindet, dann sagt man, das wird man zwar als Schwabe nie sagen, als Schwabe sagt man nicht, ich mag dich, ich liebe dich oder so, das wäre viel zu schwülstig. Man kann, der Schwabe sagt eigentlich, ich kann dich leiden. Das ist schon sehr tiefsinnig, weil Liebe immer mit Leiden zu tun hat. Aber das nur am Rande, die Schwaben Naja, wenn Sie was lieben, schon unser kleiner Junge hatte, sagt, ja, weißt du, dann stirbt der Hamster. Es ging drum, ob in der Familie, ob wir uns wieder so ein Haustier anschaffen. Und da musst du weinen, da hat er recht. Alles, was man liebt, ist mit Leid verbunden, weil man damit fühlt und mitleidet. Okay, ich kann dich leiden. Also Herr Schwabe, ganz tief und exakt natürlich mal wieder. Aber wenn jetzt ein junger Mann seiner Angebeteten das offenbaren will, klar kann er das auch nonverbal machen, ja. Es sind 50 im Raum, er guckt immer nur nach einer, das ist auch eine Sprache. Aber eigentlich, ich liebe dich. Es zeigt sein Herz. Und so teilt Gott sich mit durch Sprache, durch Wort. Der Linguist Edward Sapir gilt so ein bisschen als Papst jüdischer Abstammung, sind aber jetzt schon 100 Jahre her. Sprache ist eine ausschließlich dem Menschen eigene, nicht im Instinkt wurzelnde Methode zur Übermittlung von Gedanken, Gefühlen und Wünschen. Ein Stück Göttlichkeit. Gedanken, Sprache formulieren zu können. Wir hatten mal in der Nachbarschaft so einen Graupapagei, war das, glaube ich. Boah, war der gut. Einmal hat er mich wieder mal reingelegt. Die anderen Nachbarn, die hatten so einen Dackel. Und irgendwann, ich bin so ganz entspannt, das ist also nicht hier gewesen, sondern in der Reutlinger Ecke, ich bin so ganz entspannt auf meiner Terrasse, da kläfft der kleine Dackel. Aber wie? Und ich sah schon unsere Meerschweinchen in höchster Alarmbereitschaft und Gefahr, aber ich sah keinen Dackel. Ich kapierte, das war der Papagei, der hat es so gut nachgemacht und der hat mich mehrfach dran gekriegt mit irgendwen. Aber der kann nicht sprechen, der ahmt nach. Ich habe ihn dann auch beobachtet, das ist ein ganz verrückter Kerl, der hing mit dem Schnabel von oben runter und hat trotzdem diese Töne und diese nach, ich weiß gar nicht, wie, der hat es hier unten gemacht, ne? Gutural oder keine Ahnung. Der hat ein Spektakel gemacht. Und morgens bin ich dann rübergegangen, das sage ich Ihnen jetzt noch der Vollständigkeit halber, da habe ich was gepfiffen. Kurz Pause gemacht, da hat er angefangen, das nachzupfiffen, da habe ich wieder was gepfiffen. Wir haben uns ganz gut verstanden. Aber es war nicht eine wirkliche Unterhaltung. Nur der Mensch kann das. Wie es einmal in der Herrlichkeit sein wird, ob die Tiere da sprechen können, ob ein gewisser Schleier weg ist und nach oben sich was entwickelt, das weiß ich nicht. Aber Sprache hat was mit Gottes Ebenbildlichkeit zu tun. Sprache ist ein Geschenk, sich mitteilen zu können. Hören zu können. Und da sind wir schon bei den zwei wesentlichen Elementen. Die Bibel offenbart Gott durch das Wort, das wir hören, zumindest wenn wir lesen, innerlich hören. Das ist das Entscheidende. Gott teilt sich durch sein Wort mit. Es ist Träger göttlicher Information. Wir wissen über das Wort, was Gott will. Wir kennen, soweit er es geoffenbart hat, seine Gedanken, sehen sein Handeln in Geschichte, Gegenwart und das, was er für die Zukunft vorgesehen hat. Mit anderen Worten, das Wort Gottes offenbart Gott. Und was ist die Botschaft der Bibel? Die Botschaft der Bibel ist, ich bin hundertprozentig für euch. Es ist meine Welt, es bleibt meine Welt und ich lasse meine Welt nicht. Um es mit den Worten der Doxologie des Apostels Paulus am Ende des Römerbriefes, Kapitel 11, zu sagen, alle Dinge sind aus ihm, durch ihn und zu ihm hin. Und da spielt der Mensch natürlich eine besondere Rolle als Zelem, als Ebenbild Gottes. Worte können prägen, verändern und gestalten. Das Wort Information ist ja eigentlich schon ein wunderbares Wort. Es formt von innen. Wem sie ihr Ohr leihen, der verändert, prägt sie, beeinflusst sie. Man kann ja vorbeihören. Also ist nicht das akustische Hören nur gemeint, ja? Also das ist, lass den doch reden. Weiß nicht, wer jetzt gerade im Moment, ist ja das Problem, dass er das jetzt gar nicht merkt, wenn ich das sage, wer gerade auf Durchzug geschaltet hat, ja? Der hört ja nicht wirklich, obwohl er vielleicht akustisch diesen Schall wahrnimmt. Aber wer jemand sein Ohr leiht, der gibt auch ein Stück Macht und zeigt auch Macht über sich selber, zeigt auch die Bereitschaft, wenn er wirklich ein Hörender ist, sich verändern zu lassen. Ich meine, Sie kennen doch alle die Diskussion, wir haben sie doch als Jugendliche und manchmal machen wir es im Alter auch noch, weil wir noch nicht immer so klug geworden sind. Aber man diskutiert, am Anfang geht es um die Meinung, am Schluss geht es ums Recht haben. Oh, ich weiß nicht, wie oft mir das passiert ist. Ihnen auch? Nee, ja gut. Es konnte nur von einer Frau kommen, aber also bei uns Männern ist es halt manchmal so, ne? So, und dann ist es ja so, das ist ja typisch, man hört dem anderen gar nicht mehr zu, sondern solange der andere verzweifelt versucht, auch zu Wort zu kommen, munitioniert man schon wieder neu auf, ja? Also im Bild von John Wayne, man schiebt schon wieder die nächsten Patronen rein, lasst den schwätzen und kaum ist eine Gelegenheit. Das ist nicht hören. Das ist nicht hören. Und das stelle ich leider auch bei vielen fest, dass sie nicht zuhören. Sie hören einfach nicht zu. Ich habe neulich zu jemandem gesagt, weißt du redest immer dasselbe, ohne dass du wirklich mal auf ein Argument eingehst. Ist mir aber auch schon passiert. Und das ist wichtig, dass wir in einer Welt, in der Gott sagt, ich wirke durch das Reden des Wortes, auch durch den Bruder und durch die Schwester, dass wir hörbereite sind. Also je länger, je mehr sollten wir uns dem Wort Gottes, der Offenbarung Gottes aussetzen, der Gemeinschaft mit denen, die Gott suchen. Also es ist so wichtig, wem man sein Ohr leiht. Wir leben ja in der babylonischen Verwirrungszeit. Die Begriffe gehen durcheinander, Halbwahrheiten, Lügen vermischt. Du weißt überhaupt nicht mehr, was stimmt in bestimmten Bereichen. Vieles kann man ja fachlich selber nicht abschließend beurteilen. Man ist ja, es fängt schon an, wenn ich auf den Bahnhof gehe und da steht auf dem Fahrplan oder an der Wand digital 10 Uhr, also an dieser Projektionswand, 10.25 Uhr ICE nach Berlin-Ost. Dann kann ich glauben, kann ich nicht glauben. Erfahrungswert ist, es klappt. Also zumindest so in etwa mal, ja. Wobei ich da jetzt mal ein Wort für meine Bahnmitarbeiter einlegen muss. Die sind da völlig unschuldig. Gell? Das ist natürlich, weil man jahrelang auch gespart hat an der Infrastruktur und der Regelungstechnik und so weiter. Die tun mir oft leid, dass sie mit diesem schwierigen System arbeiten müssen. Ja? Aber es geht eben nur, indem wir ein gewisses Vertrauen haben und ein Ohr geben und die Informationen an uns heranlassen. Deswegen heißt zum Beispiel in den Sendschreiben immer wieder, wer ein Ohr hat, hallo, ich habe sogar zwei zum Stereo hören, kann sogar immer noch ganz gut orten durch die kleine Zeitdifferenz, woher kommt die Schall, wo ist die Schallquelle. Aber das ist nicht gemeint. Es ist die Einzahl in den Sendschreiben. Wer ein Ohr hat, ein inneres Ohr. Hören Sie Gott reden? Ich meine nun nicht physisch. Hören Sie ihn? Wenn Sie morgens Ihre Bibel lesen, wenn Sie manchmal in einer Versammlung sitzen, ich kann mich noch gut bei Manfred Mössing erinnern, da drüben, kleiner Saal, oh, der hat einen Volltreffer nach dem anderen bei mir gesetzt. Ich saß wie angenagelt in meinem Klappstühlchen. Und ich dachte, woher weiß der das alles? Na, geh ich vor, sag mal, Manfred, ich weiß von dir, da weiß ich gar nichts von dem, was du da. Das ist prophetische Rede, die Gott geschenkt hat. Das war das Wort auf eine einzelne Person, in dem Fall in der allgemeinen Verkündigung zugespitzt. Das sollten Sie regelmäßig haben, dass Sie das Wort Gottes trifft, dass Entscheidungen fallen. Wenn Sie jede Versammlung nur absitzen, nach dem Motto, mal sehen, ob der koscher ist in der Lehre, ob der Schwabe mal wieder sprachlich richtig liegt oder die grammatikalischen Fälle so einigermaßen trifft, vergessen Sie es. Da können Sie sich ständig daran aufhalten. Aber was will der Herr mir sagen? Vergiss doch den Dicken da vorne. Das glaube ich. Sonst bräuchten Sie doch auch nicht kommen. Dann müssen Sie auch nicht kommen. Glauben Sie mir, jeder Verkündiger hat irgendwelche Macken und Fehler. Und trotzdem spricht der Herr. Das ist ja das Wunder. Habe ja schon oft gesagt. Ich sage auch nicht, meine Kinder, soweit sie zum Glauben gekommen sind, glauben, weil ich so toll bin, sondern trotz mir. Und dass Gott uns benutzt, also jetzt nicht nur die Verkündiger, aber überhaupt uns schwache Menschen, das ist für mich sowieso ein Wunder. Er könnte sagen, du, am besten du setzt dich ganz hinten hin, wenn die anderen wüssten, was du eigentlich für ein Typ bist, ganz hinten, ganz still, ich mach alles, dann ist gut. macht Gott nicht. Sollten wir übrigens auch als Vorgesetzte, als Meister, als Ausbilder und so nicht machen. Gott degradiert Menschen nicht nur einfach zu Handlangern. Es sei denn, es geht nicht anders. Aber er versucht immer, auch wenn er weiß, auch die machen Fehler. Da wird was schräg. Ich stehe dahinter, ich beformiere. Und deswegen bete ich auch gerne, ich möchte mich zu deinem Wort stellen, nun stell du dich hinter dein Wort. Und das macht Gott. Nicht weil ich es bin, sondern weil er das verheißen hat. Also es gibt eine geheimnisvolle Identität zwischen dem Sohn Gottes und dem geschriebenen Wort. Beide haben ihren Ursprung in Gott. Beide wurden von Gott ausgesandt. Beide wurden den Menschen geschenkt. Beide nahmen Knechtsgestalt an. Beide offenbaren Gott. Die Schrift zeugt vom Sohn Gottes. Und wir schauen die Herrlichkeit Jesu in der Schrift und werden dadurch verwandelt. Jesus ist das Brot des Lebens und jedes Wort aus Gottes Mund ist Speise, denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern dass der Mensch von allem lebt, was aus dem Munde Gottes hervorgeht. 5. Mose 8, Vers 3. Und das wird ja dann im Neuen Testament vom Herrn zitiert. Aber da haben wir schon mal eine Antwort. Du willst leben, dann brauchst du Wort Gottes, dann brauchst du göttliche Offenbarung, dann brauchst du Gott. Also mit Gottes Wort beim Hören, Lesen, Auslegen kommt der Mensch, je nachdem wie weit er sich öffnet, in Kontakt mit Göttlichem. Also Gott kommt immer wieder neu ins Fleisch, kommt immer wieder neu in unser Leben. Es kommt immer wieder, ich will jetzt nicht philosophisch werden, es inkarniert regelmäßig. Es geht auch in uns den Niedrigkeitsweg. Ich kann es auch anders formulieren. Jesus hat sich an uns gebunden. Und er verlässt uns auch nicht, wenn wir meinen, damit hat aber jetzt Gott nichts zu tun. Sein tiefes Geheimnis. Das Wort Gottes schafft Ordnung. Es fängt ja schon ganz am Anfang der Bibel an, es werde Licht. Das ist sicherlich nicht das Schöpfungslicht, sondern also das ist eher die Energie von Gott gespeist, die hinter allem steht. Aber das Licht zeigt das Chaos und das Licht will ordnen. Das lebendige Wort kommt an einen Menschen und schafft Ordnung. Gott ist kein Gott der Verwirrung. Oben ist oben, unten ist unten, links ist links, rechts ist rechts, Israel ist Israel, Gemeinde ist Gemeinde, Nationen sind Nationen. Mann ist Mann, Frau ist Frau, Kinder sind Kinder, Eltern sind Eltern. Und da könnte ich jetzt alles so weitermachen. Tier ist Tier. Ich würde sagen, das ist doch Quatsch, natürlich. Aber schauen Sie, das wird ja immer alles mehr verschwommen und entgrenzt. Wahrscheinlich ist ja Paulus, der Hebräerbriefschreiber, jedenfalls einer seiner engen Mitarbeiter. Und in Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig, voller Energie geladen. Es ist wie ein Seziermesser. Es fährt in einen Menschen, aber zum Guten. Sein scharfer Schnitt tut unter Umständen weh. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also das Wort Gottes stellt uns ins Licht Gottes und klärt die Dinge. Es hat selber Leben, Gott bindet sich daran, es hat Energie, es ist dynamisch, hat verändernde Kraft und es hat positiv kritisierende Kraft. Und da kann ich immer diesen Standardsatz sagen, von der historisch-kritischen Theologie her, kritisieren wir das Wort, dann erheben wir uns über Gott. Ich weiß nicht, warum manche Leute sich immer damit mühen, möglichst Fehler zu finden. Was soll das? Du musst deinen Verstand nicht abschalten. Aber du musst, je älter du wirst, desto mehr sagen, was will der Herr mir sagen? Ich stelle mich und das Wort kritisiert mich, nicht ich kritisiere das Wort. Und da merken wir schon, dass im Zuge der Aufklärung und damit einhergehend auch das Licht der Vernunft wurde dann über die göttliche Offenbarung gestellt, dass der Mensch sich selber zum Gott macht und selber sein eigener Gott sein will und auch der göttlichen Offenbarung gegenüber sagt, sie ist ja gar nicht göttlich. Ich sage, was da gilt und was da nicht gilt. Also nicht mehr das Wort ist Kritiker, ist Richter über alle Überlegungen und Gedanken, sondern der Mensch. Und was mir nicht einleuchtet und was meinen Horizont widerspricht oder übersteigt, das kann nicht sein. Also wenn das Wort wirkt, dann kommt Bewegung in einen Menschen. Man sieht es übrigens auch in negativer Weise. Denken Sie nur an die großen Verführer, die es in der Geschichte auch gegeben hat. Viele haben einfach nur Reden gehalten, waren mitreißend in ihrer Art, haben Menschen in ihren Bann gezogen, haben mit ihren Ideen geworben. Und das gibt's positiv und negativ. Und Paulus sagt, bleibe bei dem, was dir anvertraut worden ist. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Predige das Wort, stehe zum Wort. Schauen Sie, ich habe wieder mal mich mit den sogenannten Kirchenvätern beschäftigt. Das ist vielleicht kein gutes Wort. Es ist die erste Generation nach den Aposteln, die Apostel noch gekannt haben. Also Polycarp, Ignatius und solche Leute. Und dann auch Didache. Okay, Polycarp ist ein sehr interessanter Mann. Wir haben zwei Briefe von ihm. Er litt ja 155, 156 in Smyrna, heutige Izmir, den Märtyrertod, und sagt da, 86 Jahre diene ich meinem Herrn. Er hat mir nie was Böses getan. Manche meinen, er war 86. Könnte auch sein, dass er schon älter war. Bekannter Gemeindeführer in Izmir, in Smyrna. Und die außerbiblische Überlieferung sagt uns, dass Polycarp von Smyrna Johannes noch sehr gut kannte, der in Ephesus und in diesem Raum gewirkt hat, und dass wohl auch Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, ihn selber zum Gemeindeleiter, zum Presbyteros, zum Bischof, ist eine blöde Übersetzung, was in die falsche Richtung führt, gedanklich, der Gemeinde eingesetzt hat. Also war noch ein Mann, manche schreiben noch, wir sind noch mit den Aposteln verkehrt, die haben noch Paulus erlebt. Die konnten mit Timotheus reden. Und jetzt lesen Sie mal den Brief, gibt es auch in der deutschen Übersetzung. Lesen Sie mal den Brief Polycarp von Smyrna. Sie haben den Eindruck, der Mann eine Bibelstelle nach der anderen. Viel Neues Testament, aber auch Altes Testament, Petrus, Paulus, der ist überall zu Hause. Im Prinzip setzt er eigentlich, also es ist ein bisschen übertrieben gesagt, setzt er eigentlich fast nur die Bibel für diesen speziellen Fall nochmal neu zusammen. Und ich musste wieder lesen, und das findet man auch bei anderen, habe ich gedacht, wie waren die doch in der Bibel zu Hause? Waren die doch in der Bibel zu Hause? Also, wir werden beschwört, am Wort festzuhalten, und Endzeitgemeinde ist Wortgemeinde, sonst wird sie untergehen, und die Worthaustheologie, habe ich ja schon oft gesagt, die ist ein Eindringen einer historisch-kritischen Lehre in gemäßigter Form, die aber letztlich den Glauben und das Wort zerstört. Gerhard Mayer, die wichtigste Herausforderung für die Christenheit heute ist das Festhalten an der Bibel als Gottes Wort. In vielen Gemeinden wird dieses Festhalten durch eine bibelkritische Theologie erschüttert. Ja, das kannst du so nicht sehen. Der Knaller ist natürlich, dass er nicht mehr erklärt wird, die Bibel will selber nicht das so sehen. Also da wissen die dann natürlich. Weil das Auto ist rot. Nein, die Bibel will nicht sagen, das Auto ist rot. Ich erkläre dir, wie sie es meint. Also manchmal muss ich fast piepen, was da alles gewusst werden. Angeblich, man weiß, so ist richtig formuliert. Der Teufel schießt aus allen Rohren und will das Wort Gottes verhindern. Ich komme ja in etliche Gemeinden und bei manchen fragst du dich schon, warum nimmt bei euch eigentlich die Verkündigung so wenig Raum ein? Warum? Warum wird das Drumherum immer mehr und das Kerngeschäft immer weniger? Das ist eine Grundfrage. Muss nicht 2 Stunden Bibellesung und Auslegung sein, das meine ich jetzt nicht. Man muss auch mal Dinge auf den Punkt bringen können. Aber ich habe den Eindruck, dass das religiöse Mischvolk, um mal diesen Begriff aus der Wüstenwanderung zu gebrauchen, sehr stark religiös und bedürfnisorientiert in den Versammlungen sitzt. Und sie wollen ein Stück weit unterhalten und befriedigt werden. Eine ungeheure Versuchung, anzukommen. Denn das, was ich glaube, was im Kern des Evangeliums steht, das ist nicht unbedingt en vogue. In der Gesellschaft sowieso nicht, aber auch nicht unbedingt in christlichen Kreisen. Merken Sie es auch, wir werden einsamer. Wenn Sie sich heute zum Beispiel klar zu Israel positionieren, dann wird es schon schwierig. Es gibt gemeinsam, bitte nicht, bitte sag nichts von Israel. Bitte sag doch nicht Schöpfungsbericht, ist doch nur ein Geschichtli. Jona, du glaubst doch nicht wirklich, dass es den gab. Ich will sie jetzt nicht. Also das begegnet uns nicht nur, ich habe das an der Uni in Tübingen erlebt oder sonst wo, sondern das ist heute in evangelikalen Kreisen. Spurgeon, als ich meine Bibel zum 100. Mal las, war sie mir viel herrlicher als beim ersten Mal. Haben Sie eigentlich Gottes Land schon mal von Norden nach Süden, von Osten nach Westen, von Westen nach Osten durchzogen? Und das führt mich in die Schlussgerade. Es ist ein riesiges Geschenk, wo mit dem Essen der Appetit kommt. Je weniger man macht, desto fremder und nichtssagender bleiben viele Texte. Und je mehr man sich in diese Welt Gottes hineinnehmen lässt, aus Liebe zu Gott. Steht nirgendwo geschrieben, dass das nicht mit Mühe verbunden ist. Dass alles nur Fun machen muss. Und wenn es kein Fun macht, kann es ja nicht von Gott sein. Aber wenn aus Liebe jemand Mühe auf sich nimmt, dann öffnet sich Welt um Welt um Welt. Gibt immer mehr Zusammenhänge. Und es lebt alles. Es ist alles. Also drum nimm, lies und gib weiter. Wer möchte sich und seine Familie nicht vollwertig und gesund ernähren? Wer möchte nicht wachsen und vital sein? Wer möchte nicht vorankommen? Wer will nicht vor unguten Einflüssen geschützt werden und sich guten aussetzen? Wir brauchen das Wort Gottes. Ich sage mir oft selber, Mensch, ich habe im Studium mal eine Phase gehabt, da habe ich also, naja, da war jetzt nicht so gerade das Gelbe vom Ei, keine Details. Und ich habe noch währenddessen gedacht, das war viel auch mit vertrödelnder Zeit, und ich habe noch gesagt, das werde ich später einmal bereuen, dass ich diese Zeit nicht besser genutzt habe. Und genau so ist es. Genauso war es. Und jetzt, 40 Jahre später, möchte ich die Zeit nutzen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir hineinkommen in die Welt, auf die wir zukommen, gehen. Die Gegenwart unseres Herrn. Das Wort Gottes ist wirklich ein Wundermittel. Ich bin ja immer skeptisch, wenn einer sagt, hey, du musst nur das nehmen, dann hast du keinen Fußpilz mehr, keinen Haarausfall, kriegst keinen Herzinfarkt und die Akne geht auch weg. Habe ich nicht jetzt im Moment, aber okay, denke ich immer, ja, okay, ich weiß Bescheid. Und 100 Milliliter kosten 70 Euro bei dir, ne? Spezialpreis. Da bin ich immer kritisch, aber das Wort Gottes ist ein Wundermittel. Es speist den inneren Menschen, es reinigt, es klärt, es richtet den Kompass auf, es schont die Nerven, es baut die Nerven auf, bis hin ins Psychische hinein, glaube ich. Physisch und psychisch, geistlich sowieso. Neulich war ich in einem Kreis und da war ein älterer Bruder und der hatte, also ich sage mal, Andreas Schäfer hätte schon 3 Sätze gesagt, bevor der Bruder auch nur Luft geholt hat. Ach, dachte ich, oh Mann, bis der zum Punkt kommt und ich dran bin, das kann dauern. Aber dann habe ich gedacht, eigentlich, warum immer dieses Gehetze? Es war dann auch schön, in einer gewissen Ruhe, verstehen Sie das? Es darf nicht schläfrig werden, aber in einer gewissen Ruhe. Das geht uns so ab. Bei uns muss immer eins nach dem anderen, zack, 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 zack. Gott will uns in die Ruhe führen vor sich. Und so dürfen wir wissen, dass das Wort Gottes, und damit bin ich dann am Ende, gleich jedenfalls, ernährt, versorgt, schützt, stärkt. Wenn es uns richtig dreckig geht, dann lesen wir die Bibel ganz anders, dann beten wir ganz anders, dann hängen wir uns ganz anders an Gottes Wort. Da viele angebliche Sicherheit, was wir genauso wissen, ist dann auch nicht mehr so da, aber die Essentials, die Gott uns zusagt. Und so sollen wir als Priester auch in unserer Familie das Himmelsbrot brechen. Ich habe es dieser Tage schon mal erzählt, Großfamilie, Dutzenden Enkeln und Urenkeln, selber einen ganzen Stall voll Kinder. Was war das Wichtigste? Wir haben unseren Kindern das Wort gesagt. Wir haben unseren Kindern das Wort gesagt. Opa, Oma, das Wichtigste ist nicht, dass man die Kinder triggert und trimmt, damit sie ja auch ein tolles Abitur machen und erfolgreich sind. Das Wichtigste ist, dass man etwas von der Jesusliebe in ihr Herz legt. Ich will schließen, es gibt nicht nur faule Menschen in Bezug auf die Arbeit, also wir Schwaben natürlich sowieso nicht, sondern auch im Glaubensleben. Da heißt es in Sprüche 26, die Tür dreht sich in der Angel und der Faule im Bett. Dann heißt es im nächsten Vers, hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, ist es ihm zu beschwerlich, sie in seinen Mund zurückzubringen. Der ist zu faul, das also so, ja, da liegt die Bibel. Da liegt die Bibel. Man kann geistlich faul sein. Und Gott möchte, dass wir zu ihm kommen, zu seinem Wort. Der Teufel möchte es auf keinen Fall. Und denken Sie morgen, wenn Sie aufstehen, mal dran. Planen Sie bewusst genug Zeit ein. Lassen Sie lieber was anderes weg. Ich möchte zu meiner Bibel kommen. Greifen wir zu. Sind wir nicht faul? Not lehrt beten, Anfechtung aufs Wort achten. Und wir sind, können so froh sein, dass wir das Wort haben. Vielleicht kommt eine Zeit, wo wir gar keine Bibel mehr haben. Und was haben wir dann? Wir wollen beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich mitteilst. Danken dir, dass du dich überhaupt geoffenbart hast, dass du dir die Mühe machst, dass du dir laufend Mühe machst. Wir sind so schwer vom Begriff und wir sind auch so halsstarrig und so widerspenstig und wissen so vieles scheinbar besser. Und doch lässt du dich nicht entmutigen und doch gibst du nicht auf und doch lässt du uns nicht. Und wir danken dir für die Arbeit der Liebe, die Mühe der Liebe, die du mit uns hast und wie du zu uns redest und wie du uns mit Seilen der Liebe ziehst und in deine Jesusspur ziehen willst, dass wir deinen Herzschlag, deinen Atem aufnehmen und dass wir kompatibel werden und etwas leben dürfen von deinem Leben in dieser Welt, bis wir zu dir gehen. Und so danken wir dir, dass wir auch die Bibel für die Leute sein dürfen, die keine Bibel lesen, auch in unserer Familie, bei unseren Enkeln, Kindern vielleicht, in unserer Nachbarschaft. Dass wir etwas darstellen dürfen von dir und deiner Herrlichkeit. Gepriesen seist du und gelobt sei dein Name. Amen.